Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Ausgleich für die erlittene Rufschädigung wegen deren Teilnahme an Bunga-Bunga-Partys.
Finde ich ein bisschen undankbar.
Ja, aber jedenfalls, Silvio Berlusconi ist noch nicht tot.
Das ist ja so.
Ja, genau.
Ein großes philosophisches Werk. Eigentlich.
Was wäre eigentlich dein Drag-Queen-Name?
Eros Ramhaut.
Kannst du dann auch für Schmutzfilme verwenden.
Genau, das könnte man noch machen. Muss ich noch nachdenken.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Thomas, du hörst dich ja ganz dunkel und tief an.
Ja, das ist einerseits meiner opaken und faszinierenden Persönlichkeit geschuldet, andererseits einer klassischen Covid-19 oder ist es jetzt schon Covid-23, jedenfalls Infektion.
Ja, dann umso herzlicher Sers und danke, dass du für mich da bist und natürlich auch für unsere zuhörenden Personen bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichten-Podcast der Kleine Zeitung, der von nichts und niemanden Halt macht, nicht einmal vor deiner Covid-Infektion.
Genau, und wir sind ja auf Safe Distance. Also es liegen doch mehrere Bundesländer zwischen uns.
Und ein paar nicht gegrabene Tunnel.
Genau.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Lieber Thomas, haben wir in diesem Sommer eigentlich über den Tod von Silvio Berlusconi gesprochen? Ich könnte mich nicht erinnern.
Ich glaube, es war ein Kurzthema. Ich glaube, unser beider aufrichtige Trauer hat sich in den erwartbaren Grenzen gehalten.
Ja, aber jedenfalls Silvio Berlusconi ist ja eigentlich noch nicht wirklich tot, zumindest wenn es darum geht, ob man die Belebtheit bzw. das Amlebensein daran misst, ob man noch immer es in die Schlagzeilen schafft.
Ja, vor allem, es war ja in den letzten Jahren, so wie er ausgeschaut hat, war man ja nicht ganz sicher, ob er tatsächlich noch lebendig ist oder ob das irgendwie so ein galvanisches Zucken eines eigentlich bereits vom Ausstopfer präparierten Exemplars war. Aber egal, bitte weiter im Text.
Ja, genau. Ausgestopft ist er vermutlich nicht. Jedenfalls sorgt aber, wie gesagt, für Schlagzeilen. Und zwar für diese Schluss mit Apanage. Frauen verklagen Berlusconi-Erben, schrieben meine Kollegen aus dem Unterhaltungsressort der Kleinen Zeitung. Die Geschichte dahinter: Silvio Berlusconi hat in den letzten 11 Jahren seines Lebens offenbar 20 Frauen monatlich rund 2.500 Euro bezahlt. Der Grund: Ausgleich für die erlittene Rufschädigung wegen deren Teilnahme an Bunga-Bunga-Partys. Des Weiteren haben diese Frauen zudem mietfrei in Wohnungen bzw. Häusern leben können, die Berlusconi gekürt haben bzw. die er für sie angemietet hat. Eigentlich ein feiner Zug von ihm. Seine Erben, seine 5 Kinder, sagen jetzt aber, naja, damit ist jetzt irgendwann einmal Schluss.
Das finde ich ein bisschen undankbar, weil ich vermute, dass alle diese 20 Frauen Anteil daran hatten, dass der geliebte Vater, Großvater und Onkel und Förderer mehr Zeit in freier Wildbahn verbringen durfte, als ihm sonst beschieden gewesen wäre. Und ich finde, da sollte sich doch, wenn man schon das Geld erbt, dann sollte man auch das Erbe der Dankbarkeit antreten. Das ist ja so, wenn man ein Erbe antritt, dann du musst die Schulden mit übernehmen und wenn das Vermögen die Schulden übersteigt, dann sagst du eher ja und umgekehrt kannst du das ablehnen. Also ich denke mir, wenn du schon Geld nimmst, dass die Fingerabdrücke Silvio Berlusconis trägst, dann solltest du auch die damit einhergehenden Verpflichtungen übernehmen. Ja, also heißt es nicht unbedingt, dass man darum bettelt, dass man vielleicht in einem Pferdekopf im Bett vorfindet oder ähnliches. Also ich glaube, die sozialen und geschäftlichen Verpflichtungen erbst du nicht zwangsläufig. Aber ich finde, dass man da diesen 20 Frauen, die viel dafür getan haben, dass der Erblasser in Freiheit geblieben ist, dass man denen plötzlich die Dankbarkeit aufkündigt. Finde ich keinen schönen Zug, ganz ehrlich. Und es sollte eigentlich genug Geld da sein, dass das wurscht ist, die 20 mal 20.000 im Monat.
Ja, wäre durchaus eine Überlegung wert. Vielleicht sagen aber auch die Berlusconi-Erben, liebe Frauen, 11 Jahre später sind vermutlich alle von euch jetzt nicht mehr minderjährig. Ihr könnt jetzt auf eigenen Beinen stehen.
Ja, also ich möchte mich dieser Hoffnung anschließen, dass die 11 Jahre später tatsächlich alle großjährig sind. Aber trotzdem, ich meine, die Erben, denen könnte man ja auch sagen, ja und, wenn es ein Geld wollt, geht's was arbeiten. Es muss ja nicht das schmutzige Geld vom Onkel Silvio sein. Wenn du das haben wollt, dann bitte lebt auch nach den Maximen, die der große Mann vorgelebt hat.
Wunderbar. Wir halten Sie am Laufenden, wie es denn ausgeht, weil wenn wir schon zum Berlusconi Tod und zu seinem Leben was gesprochen haben, vielleicht werden wir nach seinem Ableben noch das eine oder andere Mal über ihn sprechen. Wir besprechen ja ab und zu interessante Bücher und unter anderem ist mir da ein Buch auf den Tisch gelegt worden. Jagen für Nichtjäger, herausgegeben von Jagd Österreich. Das ist der Dachverband der österreichischen Jägerschaft. Also die sind ja nebenbei erwähnt Körperschaften öffentlichen Rechts und auch mit Steuergeld finanziert. Und da gibt es dieses ganze Büchlein schon eine relativ interessante Einblick in die Weidmannswelt. Da steht dann zum Beispiel so eine Sätze wie drinnen: Wahrscheinlich muss man bei 95% der Jagdgegner von Jägergegnern sprechen. Und man schließt sich dann auch ein bisschen auf diese Jägergegner ein. Der Jäger ist die Personifizierung des sozialen Übels, steht einer besseren Welt im Weg, ist eben so ein Vorurteil, dass Jäger behaupten, dass Jagdgegner über sie hätten.
Ja, ich habe ja da auch reingeschaut und das wirkt mir ein bisschen wie das schrullige Hobby einer älteren, gekränkten Person. Ich meine, schön, dass man auch sowas mit Steuergeld unterstützt. Aber als offizielles Statement, es ist ein sehr merkwürdiges Werk. Also ich glaube, es gibt Jagdgegner nur in 4 verschiedenen Radikalitätsgeschmacksrichtungen, wenn ich mich richtig erinnere. Also
es fundamentalistisch leid, radikal und radikal leid. Und falls Sie sich jetzt fragen, was ist eigentlich fundamentalistisch? Dort behauptet man, die fundamentalistischen Jagdgegner sagen, das Leid der Tiere ist immer noch besser als die Jagd.
Ja, das eine These, der man um im Bild zu bleiben, freier Wildbahn, glaube ich, selten begegnet. Und ja, es ist überhaupt ein merkwürdig opakes Werk. Es ist aufgebaut ein bisschen wie ein Lexikon, also mit alphabetischen Einträgen, wobei mein Liebling, glaube ich, war Leben, Verweispfeil, Tod. Und ich muss dann gestehen, ich habe Tod gar nicht nachgeschlagen, weil man die Schönheit dieses poetischen Eindrucks nicht ruinieren wollte.
Ich muss das aber für die zuhörenden Personen auflösen, denn bei Tod steht siehe Leben.
Echt?
Ja.
Ein großes philosophisches Werk, also eigentlich.
Ja, falls wir Ihnen Lust gemacht haben, in vielen Gasthäusern dieses Landes ist jetzt schon Wildsaison, lassen Sie es sich schmecken.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Das Bildungssystem steht vor Umbrüchen, auch in Italien. Dort haben 2 Personen, nämlich Lady Borderline und Lady Majalika, die erste Drag-Queen-Schule gegründet. Und zwar im wunderschönen Udine. Die Erklärung, die sie uns dazu abgegeben haben, Drag-Queen zu sein, ist eine Kunst. Und als Kunst erfordert sie Studium, Hingabe und Kreativität. Das erzählt man uns diese beiden Schwestern, wie sie sich gemeinsam nennen. Hast du da schon genannt, darüber gedacht, so bei Lady Borderline und sowas, was wäre eigentlich dein Drag-Queen-Name, falls du jetzt mit Cabaret und Thomas Maurer einfach schon am Ende bist und dann da denkst, ja?
Ich habe noch nicht so richtig nachgedacht. Also ich hätte, was aber witzlos ist, einen Drag-King-Namen, weil wäre ich eine Frau, aber das geht sich nicht aus. Ich habe einmal, da war ich auch so leicht begrippt, habe ich mal einen Nachmittag Anagramme aus meinem Namen hergestellt. Und eine Kombination, die man aus den Buchstaben von Thomas Maurer machen kann, ist Eros Ramhaut. Ein ausgezeichneter Drag-King-Name. Über einen ähnlich guten Drag-Queen-Namen muss ich noch nachdenken.
Tatsächlich würde man ja Rahmhaut dann auch mit 2M schreiben.
Ja, genau. Wie es gehört.
Ja, ja. Das kannst du dann auch noch für Schmutzfilme verwenden.
Ich sehe dich beeindruckt. Also nachdem ich jetzt eher gerade wieder ein bisschen krank im Bett liege, kann ich mal schauen, was ich aus Thomas geschickt habe.
Ich freue mich drauf. Und in einer Woche hier in diesem Podcast...
Hast du vielleicht einen zweiten Vornamen, um es ein bisschen variantenreicher zu gestalten?
Nein. Leider. Aber du kannst meinen Namen zumindest phonetisch aufdröseln, falls du noch ein paar Buchstaben mehr brauchst.
Das könnte man noch machen. Aber ich finde es ja interessant, diesen Zug zur Professionalisierung natürlich, dass das, so wie das Schauspiel war ja irgendwann einmal auch etwas, was irgendwelche vazierenden Lumpen unreguliert betrieben haben, und dann kam das Reinhardt-Seminar und jetzt die erste Drag-Queen-Schule, weil da hat sich ja wirklich einiges entwickelt. Es ist ja doch so, es gab immer so, und es war aber eher so ein rustikales Vergnügen in Wirtshäusern. Diese so Travestie-Shows, weiß ich, gab es in den 80ern und 90ern schon, und das war aber lang vor LGBTQ und irgendwie einer Queer-Bewegung oder sowas, sondern das waren halt meistens in Wirtshaus-Sälen, wo dann als Frauen gekleidete Männer Sachen gemacht haben. Das gab es eben so Vorstadt-Wirtshäusern, also eher in Wien in Bezirken wie Meidling oder Favoriten, aber auch am Land habe ich das immer wieder plakatiert gesehen, wenn ich unterwegs war. Und das ist irgendwie ausgestorben. Also da weiß ich gar nicht, ob das in irgendeiner Weise, ob die Akteure, ob das nicht ganz normale heterosexuelle, bittere Familienväter waren, die am Wochenende Gaudi gemacht haben. Aber diese, das hieß dann meistens herrliche Damen oder sowas. Und diese Form der Travestie, Amateurkunst ist verschwunden zugunsten einer offensichtlich flächendeckenden Professionalisierung.
Naja, ich glaube, du warst schon lange nicht mehr in der Faschingssitzung der Faschingsgilde Bernbach oder so, wo es noch immer den klassischen Männerkonkon gibt.
Oh, nein, Bernbach, das habe ich heuer schon wieder auslassen, stimmt. Der sorgt auch verlässlich für gute Laune.
Ich vermute, dass Bernbach, vielleicht ist es ein Hartberg oder Köflach. Ich muss mir da ein bisschen reingraben in die innersteirische Geografie, wo genau das beste Männerballett ist. Aber auch diese Information bekommen Sie irgendwann einmal vielleicht in diesem Podcast. Oder vielleicht auch nicht.
Nee, aber da könnte man ja vielleicht als Hauptpreis bei der Tombola praktisch einen Studienplatz in was? Udine? An der Drag Academy. Damit du, weiß ich nicht, halt das Funkenmariechen das nächste Mal noch ein bisschen glaubwürdiger gibst. Also blöd natürlich, wenn du dann als steirische, was da sagen, naja, mein Bier hören wir wohl einmal auf, damit das nächste Mal was gleich schaut. Also da ist dann wahrscheinlich die Freude gedämpft.
Jetzt ist eh schon Junker-Saison, man wird es schaffen.
Denk doch einer an die Kinder.
Der Motorsport und die Ökologie, das ist ja so ein bisschen wie der vegane Schweinsbraten. Immer wieder kommen da nämlich ganz neue und tolle Ideen. So soll etwa ab dem Jahr 2026 die Formel 1 grün bedankt werden. Und alle Texte, die man dazu lesen kann, die sind ja fantastisch. Also ich gestehe, ich bin in Physik fast jedes Jahr ab der 5. Klasse sitzen geblieben, aber da verstehe sogar ich, dass manches ein bisschen eigenartig ist, so wie zum Beispiel dieser fantastische Zusammenhang, der da in einem Artikel erzeugt wurde. Man, beziehungsweise ein Energieexperte, Treibstoffexperte, erklärt nämlich meinem Kollegen, man benötigt, die Pflanzen benötigen CO2 zum Wachsen, das bei der Verbrennung von klimaneutral erzeugten Kraftstoffen anfällt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, stimmt eh. Pflanzen brauchen CO2 zum Leben, für Photosynthese und so weiter. Das habe ich geschnallt irgendwie. Aber diesen Connex, dass ich zu wenig CO2 vielleicht irgendwie in der Erdatmosphäre hätte und deswegen Formel 1 fahren muss und dort einen Treibstoff verbrennen muss, den ich zuvor mit relativ viel Energieaufsatz, Aufwand generieren habe können, das hat mich dann doch verblüfft.
Ja, aber es ist eigentlich praktisch einfach erklärt, der technologieoffene Ansatz eines Christian Lindner oder auch Bundeskanzler Nehammer. Also Das ist, ich habe mir das auch kurz angeschaut, also das Erstaunliche ist, man hätte ja gemeint, dass eigentlich die Formel 1, also davon abgesehen, dass mir das ein großes Rätsel ist, warum man sich das freiwillig anschaut. Also ich habe einen einzigen Grand Prix in meinem Leben gesehen und da hatte ich eine so schwere Influenza, dass ich einfach die Kraft nicht gehabt habe, die Fernbedienung zu suchen und ab- oder umzuschalten. Und noch dazu war es dann eine der historischen Ausnahmesituationen, da hat dann sogar Gerhard Berger gewonnen, wahrscheinlich nur, weil ich zugeschaut habe. Aber ich hätte seine Karriere wahrscheinlich maßgeblich beeinflussen können, wenn ich das ein zweites Mal gemacht hätte. Aber man hätte meinen sollen, dass Formel 1 für den E-Antrieb anfällig ist, weil eben ganz andere Leistungsumsetzung, ganz andere Beschleunigungswerte. Also da kann auch ein Formel 1 Auto nicht wirklich mitfallen, wenn man sich überlegt, was ein entsprechend hochgerüstetes E-Auto könnte. Aber dann habe ich gesehen, das gefällt die Fans nicht, weil nämlich das, was am innervierendsten dran ist, dieses ständige das scheint das zu sein, was die Fan gefällt. Also, Es ist zu leise. Es ist wirklich grotesk. Aber die Formel E, die es offenbar versuchsweise gegeben hat, zieht die Milliarden Formel 1-Zuschauer nicht in ihren Bann, weil die Autos zwar wahrscheinlich schneller und eigentlich alles, was man dann, sofern man das als Sport sehen möchte, die Herausforderung, diese Gravitationsbrücke zu bewältigen in der Kurven und die Fliehkräfte, das wäre ja alles noch viel spektakulärer, aber es macht nicht und deswegen ist es nicht populär geworden. Ich möchte hier, wie ich in solchen Situationen gern zu den großen Goethe zitieren, das Erforschliche erforschen, das Unerforschliche ruhig verehren. In diesem Sinne möchte ich den gesamten Motorsport weiterhin ruhig verehren.
Ja, sei dir unbestritten gegönnt. Ich fand ja, da gibt es noch einen anderen Aspekt, den man durchaus auch erforschen kann im Zusammenhang mit Motorenleistung. In Niederösterreich hat ja die FPÖ bekanntlich gefordert, dass man Tempo 150 auf Autobahnen einführen könnte. Und die Begründung dort war eigentlich auch relativ spannend, muss ich jetzt einfach sagen. Man hat nämlich erklärt, man könnte so die Inflation rechtfertigen, weil Zeit ist Geld.
Ja, das ist wirklich brillant. Ja, also wir würdigen das hier auch im aktuellen Staatskünstlerprogramm. Ich hätte ja verstanden, vorausschauend als russlandfreundliche Partei, dass man gesagt hat, Mindestgeschwindigkeit 80, was aber glaube ich eh schon ist, weil das ist gleichzeitig die Höchstgeschwindigkeit russischer Panzerfahrzeuge. Also falls man da mal irgendwie einen Korridor schaffen muss. Aber 150 ist also auch aus dieser Perspektive einfach übertrieben.
Austria in a nutshell.
Wir wenden uns ja in diesem Podcast manchmal, und das dann doch mit durchaus einer Lustbarkeit, würde ich behaupten, auch der Medienkritik zu. Und ich sage ja immer, die wahre Qualität von Medien merkt man immer daran, wie sie über ihre Eigentümer berichten, ob es da eine entsprechende Distanz gibt und Fähigkeit zur Kritik. Und ich getraue mir jetzt einfach mal so hinzustellen und zu sagen, ja, die kleine Zeitung, die Teil der Styria Media AG ist, die einem katholischen Pressverein gehört, die aber formal nichts mit der Kirche zu tun hat, die ist da relativ safe, weil wenn ich daran denke, wie es im Kärntner Bistum zugegangen ist und wie wir in den letzten Jahren darüber berichtet haben, beziehungsweise über andere Vorgänge in Teilen der Weltkirche, kann ich sagen, kleine Zeitung, schöner Arbeitgeber, du hast einigermaßen eine Äquidistanz zu deinem Miteigentümer katholischer Pressverein. Siehst du ja auch so, oder? Sag jetzt einfach ja.
Sonst würde ich ja nicht hier mit dir sitzen oder zumindest bei einem Bildschirm, der dein Antlitz zeigt.
Stimmt. Fällt mir ein, wir könnten mal wieder die Rubrik des Heiligen der Woche auferstehen lassen.
Ich wüsste auch gar nicht, wer gerade ist.
Martin ist ein frommer
Mann. Also ja, natürlich. Da ist jetzt groß, die große Integrationsdebatte in Deutschland, also zumindest auf Twitter, wer den heiligen Martin nicht ehrt, soll gefälligst wieder heimfahren.
Ja, genau.
Der Mann mit dem, der dann den Mantel geteilt hat und dann war beide ein bisschen kalt.
Ja, aber dann hat es ganz zum Essen gegeben und
ja.
Dann sind wir wieder bei den Jägern. Aber wir driften ab, denn eigentlich wollte ich jetzt sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie die Kronenzeitung über ihren Miteigentümer René Benko schreibt in den letzten Wochen.
Ja, das ist, aber der, den, den, den haben sie ja wirklich nicht dort haben wollen. Es ist ja eine interessante Entwicklung gewesen. Ich glaube, für Sebastian Kurz muss das in seiner Glanzzeit interessantes Minenfeld gewesen sein, da auszuweichen. Also die Dicherns haben ja den Einstieg von Benko von Sekunde Null an gehasst, wie sie alle Miteigentümer immer schon gehasst haben. Und also, interessanterweise ist ja da...
Sagen wir nicht wertgeschätzt.
Wie?
Sagen wir nicht wertgeschätzt. Hass ist so ein schweres, großes Wort.
Ob das in dem Fall nicht trotzdem angemessen ist. Aber okay. Sacht missbilligt. Einigen wir uns. Ja. Interessanterweise ist ja der Herr Benko eingestiegen, kurz nachdem ruchbar wurde, dass der Herr Strache eigentlich eine russische Oligarchennichte als Miteigentümer der Kronenzeitung vorgesehen gehabt hätte. Und dann hat man sich gedacht, aha, macht das jetzt der Herr Benko, was die Oligarchennichte hätte machen sollen. Aber offensichtlich, um da wirklich gestaltend tätig zu sein, war dann wieder sein Anteil zu klein. Da haben sich ja auch schon, hat sich auch schon die WAZ-Gruppe ein bisschen dezent ausgebissen. Aber die Unzufriedenheit, dass der Herr Benko da irgendwie die Finger drin hat, war damals schon spürbar. Und es hat natürlich der Herr Kurz, damals das Zeit, da hätte ich gerne irgendwie so Geheimdienstprotokolle, warnt der auf einer Veranstaltung die Dicherns und den Benko trifft und genau schauen muss, dass er zu niemand freundlicher ist. weil beide gewogen sein bleiben. Aber ja, jedenfalls der Herr Benko, was ja keine große Überraschung ist, also ich sage mal, die Hobbyökonomen wissen ja, dass wer am Trend Mann des Jahres einmal war, Frau des Jahres ist selten.
Zweimal.
Ja. Und zweimal. Ich meine, zweimal ist ein bisschen auf Nummer sicher. Das ist wie aufgehängt, unterschossen. Also, das ist, wenn jemand zweimal am Trendcover Mann des Jahres war, dann kannst du eigentlich auf schwere wirtschaftliche Seegänge wetten. Und
Du hast das jetzt, du hast das jetzt so lyrisch formuliert. In der Krone steht's aktuell immer ein bisschen härter, finde ich.
Zum Beispiel einen
aktuellen Satz, den ich da zitiere, um nur den Zuhörern besonders einen Eindruck dessen zu geben, wie da berichtet wird. Der Strippenzieher eines enorm verschachtelten Firmengeflechts mutiert vom Immobilienkaiser zu einem König ohne Land, der Arndt Geiwitz, einem deutschen Sanierer, beim Aufräumen zuschauen muss. Also das ist schon alles Härte drinnen.
Ja, und dann geht's noch aber weiter. In der Sache als korrekt, muss man jetzt, was ich nicht immer über die Krone sage, aber ein Tatsachensubstrat ist definitiv vorhanden. Ne?
Ja, aber in der Darstellung wird es dann noch vollständigt. Der Satz geht oder der Absatz geht weiter. Als ein wesentlicher Drahtzieher dieser Palastrevolution gilt der Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner. Und darunter ist ein Bild von Hans-Peter Haselsteiner. Und der ist meistens ein relativ gechillter Mensch, setzt sich so sein Zwickerl auf die Nase, das ein bisschen was Schrulliges verleiht, aber hat eine gewisse Aura. Aber in dem fehlt einfach tobender Haselsteiner, ausgestreckter Zeigefinger, also perfekter Boulevard. Muss man jetzt wirklich sagen.
Absolut. Und es eignet sich natürlich sehr gut dafür. Es ist wie fast immer, wenn so Immobiliendinge platzen. Das ist, ich muss jetzt kurz zurückschalten, viele Jahre, aber auch, weil ja natürlich auch Julius Meindl, der Fünfte, war ja auch mal Mann des Jahres am Trendcover. Und die Meindl International Land, da habe ich, und ich bin jetzt wirklich nicht der große Wirtschaftsexperte, aber da habe ich zu Zeiten, als sie noch nie, kein Skandalunternehmen war, sondern noch hoch bewertet, war ein Artikel im Trend, den ich zu viel gelesen habe, und da stand der Satz, und die Meindl International Land ist auch in der Immobilienbranche bekannt für aggressives Bewerten. Und da haben wir gedacht, so aggressives Bewerten heißt, das ist eine Linke. Das ist einfach. Aber das war durchaus in einem Artikel, der total zustimmend und das begeistert ventiliert hat. Also das war sozusagen, als wäre es eine unglaublich mutige, dynamische Entscheidung, aggressiv zu bewerten. Im Grunde ist es genau das, was jetzt gerade im Trump-Prozess auch verhandelt wird, dass du halt mit märchenhaft selbst ausgedachten Bewertungen deiner Immobilien Immobilienassets, dir Kreditwürdigkeit verschaffst, die zum Anschaffen von noch mehr Immobilien dienen, die du noch höher bewertest, damit du noch mehr Kredite aufnehmen kannst, hinterlässt dann natürlich einen vollkommen überhitzten Wohnungsmarkt, ein paar geprellte Investoren und die Betreiber, wie gesagt, manchmal schaut Hefen aus, manchmal nicht. Man kann abwarten.
Ja, man wird auch einiges noch lesen. Ich habe mich gestern ein bisschen in das Protokoll der Hauptversammlung vertieft, das am 26. Oktober veröffentlicht wurde im Firmenbuch. Und ich muss da sagen, all diese wunderbar klingenden Personen, die eben im Aufsichtsrat der Signa AG, also einer Teilgesellschaft, sitzen, sind, die haben da relativ wenig offiziell gesagt in der Hauptversammlung. Kann man natürlich behaupten, der Chick ist zu blöd und weiß nicht, dass das alles natürlich hinterrücks läuft, dass man da informell fragt, um es nicht protokolliert zu haben. Aber andererseits, ich habe Aktienrecht auch irgendwann mal durchgelesen und würde ich im Aufsichtsrat sitzen, täte ich es halt ganz ehrlich gesagt schon einmal protokollieren lassen, allein um meine Sorgfaltspflichten dokumentiert zu haben.
Ja, wobei das Es sind ja unendlich viele Firmen, die dann gebündelt sind. Also vielleicht war der eigentliche Signa-Aufsichtsrat eh für nichts zuständig. Das müsste man sich jetzt nochmal von der Firmenstruktur anschauen. Vielleicht war das alles so geregelt, dass der Aufsichtsrat... Und dann gab es ja noch den wirtschaftlichen Beirat, wo der Herr Gusenbauer auch drinnen gesessen ist, aber der sitzt im Aufsichtsrat, glaube ich, auch.
Der sitzt im Aufsichtsrat einiger Gesellschaften und als Aufsichtsrat einer Gesellschaft hast du einfach ganz normal nach Aktienrecht eine Verantwortung, die du wahrnehmen musst.
Ja, aber es kann ja sein, dass genau diese Gesellschaften, in denen der Aufsichtsrat sitzt, dass die nur sehr eingeschränkte Handlungsrechte haben, weil es ist ja, ich glaube, ein Organigramm der Signa-Gruppe würde in lesbarer Schrift wahrscheinlich 25 Quadratmeter, das sollte man eher als Teppichboden ausdrucken, denn als Infografik.
Ja, also wenn wir haben so ein Tool, das das tatsächlich aufschlüsseln kann, es ist daran gescheitert und man muss dazu erwähnen, würdest du es dann trotzdem schaffen, du könntest Kastelhupfen drauf und du bräuchtest wirklich Kondition.
Ja, das glaube ich, ja. Also auch aus diesem Blickwinkel kann man sagen, doch, dieser René Benko hat etwas geleistet, die Kasteln hat, glaube ich, nicht er sich ausgedacht. Aber es sind jetzt teilweise, sind jetzt wieder viele Bilder veröffentlicht worden von seinem Dörgelen. Und ich glaube, da hast du wirklich die Republik Österreich in a nutshell, wie wir hier in der Sendung sagen, weil du wirklich vom Bundespräsidenten über den grünen ORF-Politiker Lothar Lockl, so hast sie alle, also alles, wo in dieser Republik man den Verdacht hat, da sitzt ein kleiner Freundeskreis oder die brauchen sie ja nicht einmal mägen. Man sitzt beisammen und teilt sich die Republik auf, wenn es einen Platz gibt, einen mythologischen, an dem das so ähnlich passiert ist, dann war es wahrscheinlich das Dörgelen vom Herrn Benko. Benko, die Stricheln hat er ja, das war ja eines der ersten Assets, die er veräußert hat, glaube ich, die Ölstricheln.
Also. Ja, sie wurden ihm allerdings von der Bild-Zeitung wiedergegeben, in denen sie ihn dann einen Ösi-Garchen nennt.
Oh Gott. Naja, lass mal das einfach nachheilen. Ich weiß nicht, ob ja. es könnte sogar fast genial sein, gerade weil es so geschissen ist. Ösi-Garch. Na gut.
Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
Lieber Thomas, kommen wir zum Abschluss in diesem Podcast. Ich habe ein arbeitsreiches Wochenende vor mir. Ich habe mir allerdings noch nicht entschieden, was ich machen werde. Ich habe zwei Optionen beruflich. Das eine ist, ich gehe zur Präsentation des Villacher Faschings Prinzenpaars oder mache Variante B und ich gehe zum SPÖ-Parteitag nach Graz. Hast du einen Tipp für mich, wo es unterhaltsamer werden könnte?
Das ist jetzt, also ich würde einfach sagen, der Leidensdruck ist beim Villacher Fasching trotzdem größer, außer du bist glühender Sozialdemokrat.
Ja, bin weder größter Faschingsfan noch glühender Sozialdemokrat. Wo ich dann wirklich hingegangen bin, Sie werden es in der nächsten Woche erfahren, vielleicht bin ich zum gut erholten Andreas Babler gegangen. Man hat ja jetzt ein paar... Wie nennt man dieses Ding? Soll man die noch Boulevardmedien nennen?
Das ist eigentlich schon, das ist schon irgendwie eher sowas wie...
Internetpublikationen, sagen wir einfach vorsichtig.
Internetpublikationen, ja, also es ist eher Grind als Boulevard. Wobei es dann eher eben mit dem Halbseriösen wieder zusammenläuft, weil das, also vielleicht, wer es verschlafen hat, Plattform, die der Herr Schütz seiner Frau spendiert hat, damit den Herrn Schmidt eine Arbeit gibt, seit er nicht mehr bei der Krone sein darf, und die also vorwiegend aus russischer Propaganda und Fake News besteht, hat den Skandal enthüllt, dass der Babler auf Urlaub war und hat das gleich mit einer unglaublich dilettantischen Fotomontage illustriert, die ihn vor einem luxuriöseren Ambiente gezeigt hat, als dem, in dem das Foto aufgenommen wurde. Und in einem doch eleganten Doppelpassspiel hat Servus TV, das zum Beispiel sehr, sehr selten die Nachrichten auf Servus TV, aber da berichtet dann mit ganz ernster Miene der Anchorman der Servus Nachrichten, dass die Online-Plattform, deren Name ich jetzt nicht nenne, diese enthüllt hat und dass das also nach Recherchen dieser Plattform zu heftigen Diskussionen innerhalb der SPÖ geführt hat. Und auf den Schaß, also das sind dann doch noch einige aufgesprungen. Und ich glaube ja, dass da der Herr Babler eigentlich ganz dankbar sein kann, weil ich glaube, eine stärkere Sympathiewelle ist ihm seit seiner Nominierung nicht mehr entgegengeschlagen wie im angesichts dieses nebbigen Skandals, weil er, wenn ich mich richtig erinnere, auf Billa-Reisen für sich und seine Frau, ich glaube um knappe 1.000 Euro die Woche einen Urlaub auf Zypern gebucht hat, wo ich jetzt sage, der hält sich das überbrodelnde Neidpotenzial sogar in Österreich in engen Grenzen.
Ja, ich werde ihn fragen, falls ich hingehe, wie der Urlaub war.
Also und vielleicht steht er, wollte er einfach in die Nachfolge des großen Bruno Kreisky, wie er viele Vorsitzende, ach, ja, der ja damals gesagt hat, Mallorca, der Kärnten kann er sich nicht leisten.
Also ja, vielleicht mag uns irgendein Touristiker aus Kärnten ein Angebot schicken, wo du in ein 5-Sterne-Resort eine Woche auskommst.
Also
bin gespannt. Schicken Sie es an die Privatadresse von Thomas Maurer und mir.
Wir geben es dann dem Herrn Pablo weiter.
Gut. Ja, also wie gesagt, mein Wochenende ist geklärt. Nächste Woche erzähle ich Ihnen mehr vom SPÖ-Parteitag. Vielleicht erzähle ich Ihnen aber auch was vom Villacher Fasching. Kann ja sein, dass ich an beiden Orten irgendwie auftauche, transzendental mich irgendwie verbreite. Du wirst nirgendwo hingehen, weil du hast Corona.
Ja, da war einmal nicht. Aber schau mal, ich hoffe, das legt sich irgendwann auch wieder zu. So ähnlich wie ich hoffe, dass sich die Existenz der erwähnten Online-Plattform irgendwann widerlegt. Die soll ja wirtschaftlich gar nicht so gut dastehen, hat man gelesen.
Hat man gelesen. Ich lege Ihnen dazu noch einen sehr interessanten Link in die Shownotes. Damit sage ich nichts mehr. Sagst du noch was?
Ich sage bitte abmoderieren.
Tschüss und schleicht auf.